Micro Europa.
Sounds
moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle auf der 96.6. Mein Name ist Isabel Füsse. Heute bringen wir die 5. Folge der Radio-Podcast-Reihe Heute ist es vergessen. Sonja Sieburg hat sie im Rahmen ihrer Bachelorarbeit produziert. Die heutige Folge dreht sich um ein etwas regionaleres Thema als die letzten Folgen. Und zwar geht es um die Einrichtung der AIDS-Hilfe hier in Tübingen. Sonja Sieburg spricht mit Roland Fritsch. Er arbeitet bei der AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen und hat sich bereit erklärt, von seiner Arbeit und den Angeboten der Organisation in Tübingen zu berichten. Zunächst aber etwas Musik, U2 mit One.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Have you come to raise the dead?
U2 mit One. Übrigens, der Song wurde später auch mit der HIV- und AIDS-Thematik assoziiert, besonders nachdem die irische Band ihn für den Kampf gegen die Krankheit einsetzte. Die emotionalen Zeilen über Schmerz, Verlust und Hoffnung sind stark mit den Erfahrungen von Betroffenen und deren Angehörigen nahbar. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute mit dem Radiopodcast von Sonja Sieburg über die AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen. Es ist eine Folge aus der Reihe Heute ist es vergessen, entstanden als Werkstück im Bachelor Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. Bei Sonja Sieburg zu Gast ist heute Roland Fritsch. Eigentlich kommt er aus einem ganz anderen Fachgebiet, und zwar der Biologie. Als Quereinsteiger liefert er eine ganz andere Perspektive auf die Arbeit in der AIDS-Hilfe. Das Ganze steht ihm aber alles andere als nach, denn durch seine Kenntnisse kann er Präventionsarbeit besonders vorteilhaft einsetzen. Wir spielen jetzt den ersten Teil von Heute ist es vergessen, die AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Heute ist es vergessen. Letztes Mal waren wir ja in Stuttgart bei der AIDS-Hilfe und haben über Diskriminierung geredet. Und in dieser Folge hören wir uns dann nun mal an, was so die AIDS-Hilfe als Organisation eigentlich so alles anbietet. Ja, und dazu haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar ist Roland Fritsch von der AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen bei mir im Studio. Hi.
Ja, hi.
Roland ist nicht nur Experte, sondern auch leidenschaftlich engagiert in seinem Bereich. Also er ist verantwortlich für die Verwaltung, für MSM, also Men Who Have Sex With Men, und die queere Community bei der AIDS-Hilfe Tübingen. Und ja, er bringt nicht nur Fachkenntnisse, sondern auch einen tiefen Einblick in die Welt der Prävention und des Checkpoints mit. Gemeinsam wollen wir dann eben in dieser Episode ein bisschen tiefer in die Themen eintauchen. Gemeinsam werden wir in dieser Episode tief in die Themen eintauchen, die Roland täglich beschäftigen und die eine entscheidende Rolle in der AIDS-Hilfe spielen. So, also dann lassen wir uns mal auf diese Themen ein. Prävention, Checkpoints und viel mehr. Roland, danke, dass du dabei bist.
Ja, sehr gerne. Also ich bin selber auch begeistert von der Vielfalt der AIDS-Hilfearbeit, deswegen arbeite ich auch gern da und ja, gespannt auf das Gespräch.
Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit so ein paar Punkten zu dir an. Wie bist du denn überhaupt zur AIDS-Hilfe in Tübingen gekommen?
Ja, im Prinzip als Quereinsteiger, kann man relativ direkt sagen. Ich habe schon länger in Tübingen gelebt und auch hier studiert, aber damals eben noch Biologie. Und ja, als im Prinzip mir klar wurde, ich will nicht an der Uni bleiben, ich will auch nicht in die Wissenschaft und eigentlich wäre auch ein Themenwechsel vielleicht ganz gut, habe ich eben zufällig diese Stelle bei der AIDS-Hilfe entdeckt. Und es war ausgeschrieben, damals eben in erster Linie als Szenearbeit auf der einen Seite und auch Schulprävention auf der anderen Seite. Und gerade dieser Bereich, der hat mich einerseits selber angesprochen, also ich bin selber auch schwuler Mann, deswegen hat mich das so oder so schon interessiert. Und der Aspekt Schulaufklärung, also Wissensvermittlung, der hat mich auch schon an der Uni interessiert. Also das hat mir auch da immer schon Spaß gemacht. Und dann dachte ich, das ist doch was Cooles, wo ich was Gutes tue. Also auch einen viel größeren Sinn in der Arbeit sehe, als jetzt zum Beispiel an der Universität. Und trotzdem diesen Aspekt Wissensvermittlung hat, trotzdem auch noch irgendwo biologische Aspekte hat, also gerade das Wissen um HIV herum. Und dann noch eben mit der Szene zusammen, der ich selber angehöre. Und das fand ich einfach eine tolle Mischung.
Und was war so am Anfang dein Bereich oder deine Aufgaben, wenn du als Quereinsteiger eingestiegen bist?
Ja, tatsächlich musste die Stelle auch sozusagen so ein bisschen angepasst werden daran, dass ich eben nicht alle gewünschten Fertigkeiten mitgebracht habe. Also sehr großer Bereich bei uns ist auch das ambulant betreute Wohnen, also die psychosoziale Betreuung von Menschen, nicht nur mit HIV, aber auch. Und da muss man Sozialarbeiter oder Psychologe sein. Und das war klar, das kann ich nicht. Das kann ich auch nicht so schnell nachlernen als Quereinsteiger. Aber eben die Bereiche Schulprävention, da konnte ich relativ schnell andocken und eben durch mehrmals zuschauen und auch Seminare in die Richtung, also Fortbildungskurse in die Richtung, da eben einarbeiten.
Das heißt, ihr habt dann halt so innerlich als Team euch dann so ausgeglichen, dass alle Bereiche abgedeckt sind und eben jeder mit seinen Fähigkeiten dann und also Fähigkeiten und Stärken dann auch eingesetzt wird.
Genau, also die meisten bei uns im Team haben so mehr oder weniger einen Hauptbereich, in dem sie zuständig sind oder in dem sie arbeiten, sind aber auch in allen anderen Bereichen irgendwie involviert. Und das wollen wir auch so, also das wird auch großgeschrieben bei uns, weil es ja auch, also schafft auch ein angenehmeres Arbeiten, ein interessanteres Arbeiten.
Genau, ich habe schon vorhin erwähnt, du bist ja jetzt auch in der Verwaltung mit dabei. War das am Anfang auch schon so oder hast du dich da so langsam irgendwann eingearbeitet und immer mehr übernommen dann auch so ein bisschen?
Also das ist tatsächlich jetzt die neueste Erweiterung meiner Zuständigkeiten sozusagen. Das war am Anfang nicht so geplant, aber es war ja auch eine Möglichkeit, die ich einfach nutzen wollte. Das heißt, ich habe unseren früheren Verwalter und Buchhalter, der jetzt einfach regulär in den Ruhestand gegangen ist, den habe ich so langsam abgelöst, wurde auch von ihm eben noch eingelernt und mache parallel noch Fortbildungskurse eben in Buchführung. Und ja, so kam das dann noch dazu. Und alles zusammen ist jetzt eben die Vollzeitstelle, die ich habe.
Du hast ja gerade gesagt, dass die AIDS-Hilfe ja ein relativ breites Angebot hat. Also es hat ja nicht nur mit AIDS und HIV zu tun, sondern vertritt ja auch vieles andere auch. Also generell sexuell übertragbare Krankheiten kann man da testen. Es geht aber auch um Unterstützung für ja, Drogenkonsumierende oder ehemalige Drogenkonsumierende. Und eben, wie du auch gesagt hast, ihr seid auch ein Riesenansprechpartner für die queere Szene. Hattest du dann da auch vorher Kontakt in der Hinsicht gehabt mit der AIDS-Hilfe davor? Oder kam das dann mit dem Job, wo du dachtest, ja, das passt doch auch?
Also ich hatte vorher eigentlich wenig Berührungspunkte. Das Einzige, was ich sagen kann, was tatsächlich schon vor dem Job da war, aber da war es mir auch nicht so bewusst, dass das eigentlich auch bei der AIDS-Hilfe war. Es gibt für die Lustparty, also eine der großen queeren Partys hier in der Gegend, die wird ehrenamtlich organisiert. Und dieses Team trifft sich eben auch bei der AIDS-Hilfe. Und die Party ist ja auch letztendlich für die AIDS-Hilfe. Also ein Teil der Einnahmen geht an die AIDS-Hilfe als Spende. Und da habe ich schon früher ehrenamtlich mitgeholfen, aber ohne so dieses Bewusstsein, ich bin jetzt an die AIDS-Hilfe angedockt. Also das war schon eher, kam so ein bisschen aus dem Blauen raus.
Also das war mehr, weil du halt irgendwie in der Szene unterwegs warst und die halt so ein bisschen an die AIDS-Hilfe gekoppelt ist.
Genau.
Schön. Genau. Wie sieht, also du hast gerade kurz erwähnt, die Lustparty. Was für eine Angebote gibt es denn sonst so an der AIDS-Hilfe, die jetzt ja vielleicht auch ein bisschen von anderen Leuten organisiert werden, aber die trotzdem an die AIDS-Hilfe gekoppelt sind?
Also wir haben verschiedene Gruppen, die sich auch bei uns treffen, also die mehr oder weniger unabhängig sich einfach selbst organisieren, aber unsere Räumlichkeiten nutzen. Angefangen bei Selbsthilfegruppen zum Beispiel für HIV-Positive, das ist noch naheliegend. Aber auch zum Beispiel Tybian, also eine queere Jugendgruppe, Tybisch, eine Bi-Gruppe für Bisexuelle und ich glaube gemischt. Es gibt oder gab zumindest auch eine lesbische Gruppe, die ist glaube ich Lesbit.
Okay. Und ja, also du hast ja selber auch schon gesagt, du bist ja oft involviert in Sachen Aufklärung und Präventionsarbeit. Wie sieht das aus? Was macht ihr da so?
Also da gibt es auch verschiedene Ebenen. Das eine ist eben in Schulen. Da bieten wir verschiedene Workshops, also thematisch einfach unterschiedlich aufgestellt. Normalerweise für 8. bis 10. Klasse, also je nach Thema. Und das, also die Themen variieren dann von sexueller Vielfalt über HIV und sexuelle Infektionen, aber bis hin zu manchmal einfach Grundlagen in Sexualkunde, weil manchmal fehlen selbst die. Und das ist schon ein sehr wichtiger Teil. Es gibt aber auch Prävention in der Szene sozusagen. Also das heißt, wir gehen an Szeneorte oder auf Szenepartys und bieten direkt vor Ort zum Beispiel das Kondom oder einfach ein Gespräch eben auch zu diesen Themen, also sexuelle Gesundheit oder wie man sich auch vor Infektionen schützen kann. Genau, das ist eben besonders wichtig in der MSM-Szene, also Männer, die Sex mit Männern haben, weil die zumindest hier in Deutschland eben immer noch die ja, größte Gruppe an HIV-Positiven bzw. von HIV-Betroffenen darstellen.
Und also in der Schule, hast du ja gesagt, so meistens so zwischen der 8. und 10. Klasse, gibt es da dann auch einen Unterschied, wie ihr dann mit unterschiedlichen Altern dann auch über Themen redet?
Also ich würde sagen, man muss sich schon anpassen. Wir haben jetzt nicht für jede Klassenstufe einen eigenen Plan, aber sind eben durchaus in der Lage, uns anzupassen an die Klasse, die wir ja einfach individuell vor uns haben.
Seid ihr da zum Beispiel dann auch in Kontakt mit den Schulen oder mit den Lehrern oder so? Also ich weiß, es ist ja manchmal so ein bisschen ein sensitive topic. Da passiert es dann auch relativ schnell, dass Eltern dann mal auch mal sagen so, hey, Moment, stopp, das ist jetzt zu viel oder sonst wie was. Aber seid ihr dann in Vorbereitung da mit denen in Kontakt, um halt zu schauen, so okay, inwiefern sollt ihr ausholen und was ist dann eure Aufgabe an dem Tag?
Also in vielen Fällen wird schon vorher abgesprochen mit den Schulen, die uns buchen, was wir bieten oder was Inhalt des Workshops ist. Oft kommt auch von den Schulen einfach ein Wunsch, also was thematisch Schwerpunkt sein soll. Und manchmal haben wir tatsächlich auch den Fall, dass ja dann Eltern davon mitbekommen und manche sind begeistert, manche sind weniger begeistert. Also auch das hatten wir schon, eben negative Reaktionen, warum das überhaupt gemacht wird oder was da gemacht wird. Und ja, also da schreibt meine Kollegin dann eben auch gerne natürlich einen Brief und erklärt, was unser Ansatz ist, was auch unsere Haltung ist. Also da haben wir auch eine klare Haltung und dementsprechend, wie wir die Workshops gestalten.
Geht ihr dann auch aktiv solchen Aktionen nach? Also macht ihr auch aktiv Werbung, also jetzt sagen wir mal erstmal an die Organisatoren von Schulen, dass ihr ihnen sagt, so hey, wir bieten das an, aber ihr müsst uns halt erstmal buchen?
Im Prinzip ja. Also wir machen jetzt nicht sehr aggressiv oder aktiv Werbung, aber im Endeffekt, also klar, wir stellen es ja auf der Homepage vor. Wir haben auch immer wieder mal Briefe verschickt zum Beispiel oder man lernt sich dann bei Vernetzungstreffen kennen. Aber letztendlich müssen uns die Schulen buchen. Also wir wollen uns nicht selbst einladen, sondern die Schulen entscheiden, ob und in welchem Rahmen und für welche Art von Workshops sie uns buchen möchten.
Das heißt, ihr seid hier, ihr seid vieles bereit und wenn der Wille da ist, dann können sie gern zu euch kommen.
Genau.
Sehr spannend. Als nächste Frage war dann so, wie finanziert ihr das denn eigentlich? Also das hast du ja so ein bisschen schon leicht angesprochen, aber ich meine, ihr habt ja bestimmt auch relativ viele Einnahmequellen.
Ja, also die Finanzierung ist tatsächlich auch relativ bunt aufgestellt. Man muss auch dazu sagen, also jede AIDS-Hilfe ist ein bisschen anders. Es ist ja, erstmal sind es alles regionale Vereine sozusagen. Und natürlich sind wir dann überregional vernetzt. Und dann gibt es noch die Deutsche AIDS-Hilfe als Gesamtdachverband. Aber im Prinzip ist jede AIDS-Hilfe an sich erstmal ein regionaler Verein und jede ein bisschen anders.
Und, bekommt ihr dann aber auch Unterstützung, also von AIDS-Hilfe Deutschland so ein bisschen zugeschickt oder eher nicht?
Also teilweise schon. Das ist eben die eine Sache, genau, um ein bisschen auszuholen. Also in Tübingen speziell ist eben der größere Teil ambulant betreutes Wohnen, also eben diese Betreuungsleistung sozusagen. Und da sind wir auch tatsächlich ja, Leistungserbringer für den Kreis. Das heißt, im Endeffekt das Sozialamt bezahlt uns, dass wir eben die Menschen, die wir betreuen, dass wir diese Arbeit leisten. Das ist die eine Seite und das ist bei uns in Tübingen eben ein relativ großer Anteil und das ist auch so ein bisschen separat von der sonstigen AIDS-Hilfe-Arbeit. Dann solche Sachen wie eben die Szeneprävention, die Testberatung und eben auch die Schulprävention, das sind dann wiederum Dinge, die werden auch gemischt mitfinanziert oder bezuschusst, teilweise von Mitteln der Stadt und des Kreises, auch der anderen Kreise, für die wir zuständig sind, also Reutlingen und Zollernalbkreis und eben auch vom Land und teilweise dann aber eher einzelne Projekte eben auch von der Deutschen AIDS-Hilfe.
Wie lange gibt es denn die AIDS-Hilfe, den Verein in Tübingen bzw. Tübingen-Reutlingen schon?
Seit 1986.
Oh, das ist schon eine Weile.
Genau.
Schon eigentlich fast am Anfang dabei gewesen. Wie sieht es denn bei so einer Aufklärungsaktion denn aus? Also, oder einer Präventionsgespräch? Oder wie würde man das nennen an so einer Schule?
Ja, also wir versuchen diese Workshops eben zum einen im Klassenverband zu machen. Genau. Und wir nennen es auch eher Workshop, weil wir wollen es auch interaktiv machen. Also es soll kein Frontalunterricht sein. Und genau, also im Klassenverband macht am meisten Sinn, weil die SchülerInnen sind dann ja schon in ihrer sozialen Gruppe und fühlen sich da auch wohler, als wenn man jetzt irgendwie bunt zusammenmischt. Und auch von der Größe her, also optimal wären wahrscheinlich so 15 bis 20 Personen. Klar, wenn es jetzt eine ganze Klasse ist, sind es meistens mehr.
Könnt ihr die dann auch so aufteilen? Oder ist das dann wieder so eine Sache von, mit wie vielen Leuten ihr dann da hingehen müsst?
Also das machen wir auch regelmäßig. Es kommt ein bisschen aufs Thema drauf an. Aber gerade wenn es jetzt um Sexualkunde allgemein geht und dann eben auch Fragen, die einfach klar unterschiedlich sind für eher Jungen oder eher Mädchen, dann können wir das auch machen. Und wir gehen eigentlich grundsätzlich zu zweit in diese Workshops, eben unter anderem aus dem Grund, also dass man dann auch mal so eine Klasse trennen kann, wenn es Sinn macht oder auch generell einfach besser aufgestellt ist.
Wie ist das dann, wenn jetzt zum Beispiel Schüler oder SchülerInnen eine Frage haben, die sie jetzt nicht direkt stellen wollen? Und also ich weiß nicht, könnt ihr das denen manchmal ansehen? Oder habt ihr da so eine, also ich habe jetzt nur mal so gerade die Idee im Kopf, so habt ihr dann auch mal eine Möglichkeit, dass man einfach seine Frage irgendwie anonym aufschreiben kann und dann geht ihr die mal durch?
Also das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, genau. Wir versuchen schon von Anfang an klarzustellen, dass wir einen geschützten Raum haben, dass wir über alles reden können und wollen und dass eben dementsprechend auch, also von unserer Seite ja sowieso, aber auch eben mit der Bitte an die Klasse, Verschwiegenheit einfach herrscht über das, was besprochen wird. Und wir machen das Ganze ja auch ohne anwesende LehrerInnen. Also das heißt, wir sind wirklich als Externe, die SchülerInnen praktisch vielleicht nie wiedersehen. Da fällt es manchmal leichter. Aber wir merken halt auch regelmäßig, es gibt ja immer so ein paar, die haben entweder keinen Bock drauf oder sind vielleicht in der Entwicklung noch nicht so weit und können über ein Thema nur kichern, statt sinnvolle Fragen zu stellen. Das ist dann ja auch in Ordnung. Und wenn wir tatsächlich merken, da ist aber Bedarf, da sind Fragen, die sich nicht getraut werden, dann ist auch sowas möglich. Also dass wir das über Karteikarten machen oder in kleinen Gruppen dann aufteilen, in denen sich die jeweiligen SchülerInnen dann vielleicht wohler fühlen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Du hast jetzt gerade eben schon mal was von negativem Feedback von Eltern erzählt. Gibt es denn auch sowas wie positives Feedback und Eltern, die danach dann selber auch irgendwie Interesse gezeigt haben?
Also gibt es mit Sicherheit auch. Ich bekomme es jetzt ehrlich gesagt von Eltern seltener mit. Die ganze Schulaufklärung wird auch von meiner Kollegin Gitta Rosenkranz koordiniert. Das heißt, die bekommt erstmal alles ab und mit, was so zurückkommt an Feedback. Aber uns wird tatsächlich regelmäßig eben gesagt, dass es toll ist, dass wir das machen. Auch, dass es nötig ist, dass wir das machen. Also das merken wir auch selber manchmal, was für Wissenslücken da sind, die eigentlich laut Lehrplan nicht da sein sollten. Das ist ja eigentlich das Traurige, dass das eigentlich im Lehrplan steht, Sexualaufklärung. Aber entweder es kommt zur falschen Zeit oder es wird manchmal auch unter den Tisch gekehrt, wenn irgendwie die Biolehrerin zum Beispiel 3 Wochen krank ist, dann ist das wahrscheinlich das Thema, was dann übersprungen wird.
Oder in meinem Fall die Biolehrerin, die gerade frisch aus dem Ref kommt und der das so peinlich war, darüber zu reden. Und dann haben wir Gruppenprojekte gemacht. Aber
genau. Also das ist tatsächlich auch mit der Grund, warum wir sagen, wir möchten die Klasse ohne Lehrerin dabei haben. Wir möchten das einfach als Externe machen können. Und es ist wirklich eine andere Dynamik. Weil welche Schülerin oder welcher Schüler würde sich gerne irgendwie der Klassenlehrerin anvertrauen oder wissen, dass die daneben sitzt und alles mithört. Also deswegen, das macht keinen Sinn.
Genau, und es gab jetzt eben diese Aufklärungsaktion in Richtung Schulebene, aber das geht natürlich auch viel weiter. Habt ihr sonst noch irgendwelche Bereiche, in denen ihr loszieht und dann mal so ein bisschen erzählt, was Sache ist?
Also ein wichtiger anderer Teil ist eben auch zum Beispiel in Berufsschulen, insbesondere Pflegeschulen. Da haben wir auch mehrere, die schon seit langer Zeit mit uns kooperieren und in deren Ausbildung wir eben auch inzwischen fest integriert sind. Und das ist auch extrem wichtig, weil gerade Altenpflege zum Beispiel wird immer relevanter, weil immer mehr HIV-positive Menschen alt werden und schlicht ins Altenheim müssen oder ins Pflegeheim müssen. Und da dürfen dann natürlich nicht Berührungsängste oder Stigmen oder Vorurteile sein, sondern die können ganz normal gepflegt und behandelt werden wie alle anderen. Das wissen aber noch nicht unbedingt alle oder können noch nicht alle so akzeptieren.
Wie ist das dann bei euch in dem betreuten Wohnen? Also da sind ja dann auch welche, also manche mit HIV infiziert und manche halt nicht. Da habt ihr aber dann auch eben Leute, die betreuen und die das Ganze eigentlich wissen dann.
Also bei uns, die Arbeit, die wir leisten, ist eigentlich assistieren im eigenen Wohnraum. Mhm. Das heißt, das sind in der Regel keine Pflegefälle.
Okay.
Wenn das dazu kommen würde, also das war auch schon ab und zu der Fall, dann müssen wir eigentlich abgeben an wirkliche Pflegedienste. Also das ist nicht unsere Kompetenz und auch nicht Sinn der Arbeit, die wir machen, sondern eigentlich sind wir Assistenzdienstleister. Also das heißt, wir versuchen eigentlich, die Leute zu unterstützen, wenn sie Unterstützung brauchen, aber eigentlich zu schauen und dafür zu sorgen, dass die selbst in der Lage sind, sich, also um das meiste zumindest, oder was eben noch geht, sich darum selbst zu kümmern.
Also mehr so ein unter die Arme greifen, wenn nötig.
Genau.
Ah, voll cool. Hast du irgendwelche persönlichen Erfolge schon miterlebt oder miterleben dürfen?
Ich muss jetzt überlegen, wie das gemeint ist, aber also was ich persönlich immer wieder einen schönen kleinen Erfolg finde, ist in der Testberatung, weil wir da ja auch, also da ist bei uns wirklich der Schwerpunkt auf der Beratung. Das heißt, wir reden erstmal darüber, was für ein Risiko gab es überhaupt, warum kommt eine Person zu uns und will sich testen lassen. Und da ist eben ganz oft so, dass die Angst vor dem Risiko, die Vorstellung vom Risiko viel größer ist als die Realität. Und ganz oft geht es auch schon in Richtung Angstspiralen oder Depressionen oder Phobie. Und so Leute dann auffangen zu können und denen dann in der Beratung klar machen zu können, es ist wirklich nicht so schlimm, wie die sich das vorstellen und dass man vielleicht gar kein Risiko hatte und dann eben mit einem Test noch zu bestätigen, ja, es ist wirklich alles in Ordnung. Das gibt immer wieder so schöne Momente der Erleichterung und insbesondere, wenn die Leute das dann auch wirklich annehmen können. Also das fällt ja auch oft schwer oder manchen zumindest eben, dass man sich dann trotzdem noch in diesen Gedankenspiralen einfach festhängt. Aber wenn Leute die Beratung wirklich aufnehmen und annehmen und dann erleichtert und beruhigt nach Hause gehen und eben noch ein bisschen was zu HIV gelernt haben und wie es aktuell darum steht, das ist immer so ein kleiner Erfolg.
Es lief der erste Teil des Radiopodcasts »Heute ist es vergessen« – die AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen von Sonja Sieburg. Der nächste Song heißt »Underdog« von Alicia Keys.
She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a jet to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will rise up, yeah.
Underdog von Alicia Keys. Ein starkes Lied, das einem Mut macht in schlechten Zeiten. Der Song betont nicht nur die Wichtigkeit von Resilienz, sondern auch ganz besonders, dass der Glaube an einen selbst niemals aufgegeben werden darf. Selbst dann, wenn die Welt voller Herausforderungen ist. Deshalb passt die Botschaft auch ganz wunderbar zur Arbeit der AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen. Sie unterstützt Menschen, die mit HIV/AIDS leben oder in anderer Weise davon betroffen sind. Die Arbeit ist dort aber vielseitiger, als man denken könnte. Unser heutiger Studiogast ist Roland Fritsch. Als Sozialarbeiter bei der AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen erklärt er nun, wie sie mit ihrer Aufklärungsarbeit helfen, dass die gesellschaftlichen Vorurteile gegenüber AIDS abgebaut werden können.
Wie macht ihr das jetzt zum Beispiel mit Studenten? Habt ihr da auch irgendwie irgendwelche Aufklärungsaktionen? Zum Beispiel, also mit Mustafa habe ich in der letzten Folge gesprochen und er meinte eben, sie machen einen Weihnachtsstand beim Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr da auch irgendwelche, ja, Stände oder sonstige Sachen, die ihr so anbietet, wie ihr halt an Leute rankommen könnt?
Also wir brauchen tatsächlich einfach Ehrenamtliche. Das ist, ja, darauf sind wir einfach angewiesen. Das stimmt. Und ja, das versuchen wir natürlich auch zu bewerben. Wir machen ja auch immer wieder Infostände in der Stadt. Wir waren teilweise auch schon bei Uni-Aktionen dabei. Also zum Beispiel auch die, mir fällt gerade nicht ein, wie sie hieß, aber von der Fachschaft organisiert im Prinzip so eine Art gegen die Universitatis. Und da waren wir auch schon öfter dabei und haben da eben versucht, uns vorzustellen und eben auch zu bewerben, dass man sich bei uns ehrenamtlich engagieren kann. Und ganz aktuell haben wir ein Treffen vor, also ein offenes Treffen, da können alle dazukommen, die interessiert sind, gerade für Ehrenamtliche und die, die es werden wollen.
Okay, habt ihr dann diese Treffen dann auch regelmäßiger, also so einmal im Monat oder so? Oder ja.
Genau, also in der Art machen wir es eher seltener, vielleicht alle 3 Monate oder 2-mal im Jahr ungefähr. Genau, ansonsten koordinieren wir eigentlich, also die, die sich schon bei uns engagieren, koordinieren wir zum Beispiel über eine WhatsApp-Gruppe oder E-Mails. Es ist ja auch nicht unbedingt ständig was los, also es gibt nicht ständig was zu tun, aber immer wieder mal, auch immer wieder verschiedene Aktionen und genau generell, also klar, man braucht immer Leute.
Jetzt nur mal so ein bisschen ein Reference-Punkt. Wir sind gerade Mitte November. Das heißt, vor uns steht der Welt-AIDS-Tag, nämlich am 1. Dezember. Wie sieht eure Planung da aus? Was habt ihr vor?
Also wie jedes Jahr eigentlich eine ganze Menge. Und das ist jetzt wahrscheinlich so die heißeste Phase des Jahres für uns, eben wegen der Bedeutung dieses einen Tages am 1. Dezember. Also ich habe eine ganze Liste, ich weiß es selber gar nicht alles auswendig.
Gerne, also.
Muss mal kurz schauen. Also zum Beispiel, was auf jeden Fall jedes Jahr dazugehört, schon seit langer Zeit Tradition ist, ist die Benefizgala im Landestheater Tübingen. Einfach eine Varieté-Show sozusagen. Also jedes Jahr andere und ganz verschiedene Auftritte, also von Gesang über Akrobatik, Pole Dance. Wir hatten letztes Jahr eine Drag-Show dabei. Dieses Jahr tritt noch ein Chor auf mit fast 50 Leuten. Also es ist jedes Jahr anders, ganz bunt und jedes Jahr sehenswert.
Beeindruckend.
Und in Reutlingen gibt der Gospelchor ein Benefizkonzert in der Marienkirche. Ansonsten Infostände haben wir natürlich auch am Welt-AIDS-Tag und auch am Samstag danach, also weil wir uns auch da ein bisschen aufteilen müssen. Also das heißt, wir sind am 1. Dezember in Reutlingen und am 2. Dezember dann in Tübingen in der Innenstadt, machen da eben auch auf unsere Arbeit aufmerksam, auf das Thema aufmerksam. Und wir sammeln natürlich auch Spenden an diesen Ständen oder auch durch die Benefizkonzerte und die Gala kommen sehr viele Spendengelder zusammen, weil das ist noch so das letzte, ja, Bein, auf das wir uns stützen finanziell, weil die ganzen Zuschüsse und Landesmittel und auch die Gelder für die Betreuung sind schön und gut, aber wir brauchen immer noch eine ganze Menge, die wir einfach auch zugunsten unserer KlientInnen oder dann zum Beispiel für die Schulaufklärung, beziehungsweise also einfach, dass wir für manche Schulen, die sich das nicht selbst leisten können, diese Sachen kostenlos anbieten. Das müssen wir ja auch irgendwie gegenfinanzieren und da sind wir tatsächlich noch auf Spenden angewiesen. Also die bilden so das letzte Puzzlestück.
Genau, und spenden kann man natürlich aber auch das ganze Jahr rum über eure Website. Das habt ihr ja eigentlich ganz gut verlinkt. Also wie gesagt, an alle Zuhörer, die gerne irgendwie da unterstützen wollen oder so. Ich werde nicht bezahlt, um dies zu sagen, aber ich finde, das ist tatsächlich eine sehr sinnvolle Sache, da eben diese AIDS-Hilfen einfach eine enorme Unterstützung sind für Menschen, die mit HIV betroffen sind. Aber eben, wie wir es jetzt auch schon gehört haben, nicht nur Menschen, die mit HIV betroffen sind, sondern ihre Arbeit ist inzwischen schon, ja, sehr übergreifend in ganz viele andere Themenbereiche auch noch. Dementsprechend, wenn ihr das auch für sinnvoll haltet, dann wäre das mal eine Überlegung wert. Ja, sonst können wir einfach nochmal ein bisschen über den Checkpoint reden. Wie sieht das aus? Was läuft da ab? Was ist das an? Also was heißt das Angebot Checkpoint?
Checkpoint steht für unser Testberatungsangebot sozusagen. Also sprich, wir beraten eben zu sexueller Gesundheit, also zu STIs, Ansteckungsrisiken, aber auch natürlich, wie man sich schützen kann, wenn man das möchte. Und wir testen eben auch. Also wenn dann nach der Beratung rauskommt, ja, man hatte da jetzt das eine oder andere Risiko oder man möchte sich einfach trotzdem routinemäßig einfach durchchecken lassen auf bestimmte Sachen, dann können wir das eben anbieten. Also das ist Checkpoint bei uns. Und das findet auf unterschiedliche Arten statt. Entweder einmal monatlich als großer Testabend mit Labortests. Also da können wir dann HIV, Syphilis, Hepatitis B und C und dann noch einen Test auf Chlamydien und Gonokokken anbieten. Das sind so, also ich sag mal, typische oder geläufige sexuelle Infektionen, wobei die meisten davon tatsächlich relativ selten sind in Deutschland zum Glück. Aber wer sich darauf testen lassen möchte, wie gesagt, entweder nach einem Risiko oder auch einfach routinemäßig, der kann das bei uns eben anonym tun und auch sehr kostengünstig. Also die einzelnen Tests kosten unterschiedlich viel, von 0 Euro für den HIV-Labortest bis 15 Euro für HIV- und Hepatitis C-Schnelltests und alle anderen liegen dazwischen. Das sind mehr oder weniger unsere Selbstkostenpreise, das heißt, da verdienen wir nichts dran.
Das ist ein reines Angebot.
Genau, das soll möglichst niedrigschwellig sein und anonym eben, damit das möglichst viele wahrnehmen. Genau, also neben dem monatlichen Testabend gibt es eben auch noch jeden Montagnachmittag die Möglichkeit, ja, sich eben auch beraten zu lassen zum einen und zum anderen eben am Montag aber dann nur Schnelltests durchzuführen. Also da können wir eben nicht einen Arzt anwesend haben, sondern müssen dann selbst eben die Schnelltests durchführen. Dafür sind wir auch geschult, aber da ist das Angebot dann halt dementsprechend etwas reduziert.
Ja, also wie gesagt, also ein Arzt muss das ja sonst auch, also der muss ja auch erstmal finanziert werden, beziehungsweise wenn, dann halt engagiert er sich auch freiwillig und das, also muss man ja auch alles erstmal irgendwie tragen können finanziell. Mhm. Tatsächlich wollte ich dich mal fragen, wie es denn aussieht in jetzt eure Beratung in euren, ja, Gruppen aus der Szene. Wie oft kommt das Thema HIV vor? Wie oft sprecht ihr darüber? Wie geht ihr da zum Beispiel mit Gesprächen über PrEP und sonstigem um? Ist das ein oft angesprochenes Thema oder ist das inzwischen so bekannt in der Szene, dass man da auch nicht mehr so viel drüber redet?
Also wir haben tatsächlich eher zunehmend PrEP-Beratungen, auch als Teil der Testberatung. Also auch damit kann man kommen. Man muss sich auch nicht testen lassen, sondern man kann auch einfach nur, wenn man Fragen hat, zu uns kommen. Und PrEP wird, glaube ich, schon immer wichtiger, auch immer bekannter. Mehr und mehr Leute möchten das nutzen. Ich weiß nicht, ob du schon PrEP besprochen hast in anderen Folgen?
Ja, schon so ein bisschen, aber ich höre mir auch gerne nochmal das an, was du zu sagen hast.
Also einfach nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen sozusagen, die vielleicht noch nicht wissen, was PrEP ist. Genau, dabei geht es darum, mit Medikamenten zu verhindern, dass man sich mit HIV ansteckt. Und da gibt es seit ein paar Jahren eigentlich auch in Deutschland gute Möglichkeiten, die für Risikogruppen eben auch von den Krankenkassen, also den gesetzlichen zumindest, übernommen werden. Und genau, da können wir gerne auch detaillierter dazu beraten. Es ist auf jeden Fall eine gute weitere Möglichkeit, sich speziell vor HIV zu schützen. Und das ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es ist ein medikamentöser Schutz und hilft wirklich nur gegen HIV. Das heißt, auf alles andere sollte man immer noch achten und sollte man sich dann auch regelmäßig testen lassen. Also auch das ist dann immer wieder Gesprächsthema bei uns eben dann in der Testberatung. Genau, also zumindest man sollte eben Bescheid wissen. Also ja, das ist eigentlich auch unser Ansatz. Wir wollen informieren, damit die Menschen dann selbst eine informierte Entscheidung treffen können. Und das gilt natürlich auch für Risiken beim Sex. Also egal, ob es jetzt ja sexuelle Infektionen sind oder Sexualpraktiken oder was auch immer. Also auch dazu können wir gerne beraten, wie die Sexualpraktik sozusagen einen Effekt auf das Risiko hat. Wichtig ist nur, Sex ist im Prinzip immer geteilte Verantwortung sozusagen. Also man kann die Verantwortung der Verhütung oder des Schutzes vor STIs nicht auf den Partner oder die Partnerin schieben, sondern alle Beteiligten müssen sich einig sein. Also auch in der Hinsicht braucht es einfach Consent. Und wenn da mal irgendwann was schief geht, also wenn das Kondom abrutscht oder wenn man sich zu irgendwas hinreißen lässt und sich hinterher denkt, wie konnte das nur passieren und jetzt hatte ich aber keins dabei. Auch das Testen danach ist sozusagen ja, Schutz der eigenen Gesundheit. Weil alles, was wir testen, wenn man was findet, kann man auch behandeln. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
Hattet ihr auch schon mal Paare, die gemeinsam zu euch für eine Beratung kommen?
Ja, also sogar regelmäßig. Bei uns kommen auch tatsächlich hauptsächlich Hetero-Menschen oder auch manchmal auch, wie gesagt, Paare. Trotzdem ist der Teil der queeren Community überproportional. Also es kommen schon auch viele MSM zum Beispiel oder auch Transpersonen und also alle möglichen Personen. Aber wir haben eben auch in Tübingen noch einen sehr großen Anteil, ja, wirklich heterosexuelle Menschen. Und da ist wirklich ganz oft so der Punkt, warum die Leute kommen, dass sie in einer neuen Beziehung sind zum Beispiel, dass sie ja jemand Neues kennengelernt haben und jetzt sicher gehen möchten, dass sie praktisch nichts mitbringen in die Beziehung. Also das ist einer der häufigsten Gründe, warum Leute kommen.
Naja, aber Hauptsache, das Gespräch besteht und also man redet drüber und man testet sich und so. Deswegen ist ja eigentlich auch nichts falsch damit.
Absolut. Also wir finden es auch sehr gut, dass das Ganze mehr und mehr normalisiert wird.
Genau, also wie gesagt, in der queeren Community ist es ja eigentlich normal. Sie habt ja auch gesagt, eure Engagierten oder Beteiligten sind oft auch aus der Szene. Aber umso wichtiger ist es doch, dass es sich auch eigentlich nicht nur in der Szene, also dass das Gespräch sich nicht nur in der Szene verbreitet, sondern eigentlich überall. Denn es ist ein Thema, das ja eigentlich alle betrifft.
Absolut. Und da kann man auch nur immer wieder betonen, hier in Deutschland sind es tatsächlich eine Mehrzahl an MSM. Aber weltweit betrachtet gibt es einen leichten Überhang an Frauen, die von HIV zum Beispiel betroffen sind. Und andere sexuelle Infektionen können sowieso auch alle Menschen betreffen. Also es hängt da wirklich eher davon ab, einfach welches Sexualverhalten hat man, also wie oft hat man Sex, mit wem hat man Sex, auf welche Art hat man Sex. Das sind eigentlich die Hauptfaktoren.
Und also geht ihr dann das einfach mal so durch mit allen? Habt ihr da so ein bisschen so ein standardisiertes Gespräch, also eine standardisierte Gesprächsvorlage, die ihr so ein bisschen durchsprecht? Oder schaut ihr euch so ein bisschen auch die Person an und guckt mal so, okay, über die Themen, also da schneiden wir mal an und das lassen wir vielleicht mal weg, oder?
Also es ist immer individuell letztendlich, weil ja bei vielen Leuten, gerade die, die jetzt schon routinemäßig immer wieder kommen, da kann man auch einfach sagen, okay, du hast das schon dreimal gehört, wir brauchen es jetzt nicht nochmal ausführlich machen, du weißt Bescheid und hier sind deine jetzigen Ergebnisse. Aber es kommen auch manchmal Leute, die sind zum ersten Mal da, die sind total nervös, die haben auch ganz viele Fragen und da nehmen wir uns dann auch die Zeit, auf die einzugehen. Also dann ist es halt auch mal ein Gespräch, was eine halbe Stunde dauert, bevor man irgendeinen Test anfängt. Das ist auch völlig okay. Also bei uns ist das, wie gesagt, Beratung der Fokus. Und dann gibt es halt auch alles dazwischen. Also viele haben entweder falsche Vorstellungen oder übertriebene Ängste. Die sprechen wir auch gerne an. Bei manchen kommt auch aus so einem Gespräch eigentlich raus, dass da vielleicht doch Risiken waren, aber andere als erwartet. Also wenn dann ja zwar beim Sex immer ein Kondom benutzt wird, aber wie ist das eigentlich mit Drogen? Weil ab und zu spritze ich dann doch mit Freunden. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, fiktiv, aber das kann so oder so ähnlich definitiv passieren. Oder andere Sachen sind auch schon so passiert dann in der Beratung.
Ja, auf jeden Fall alles sehr spannend. Du hast gemeint, dass ihr auch öfter mal welche habt, die einfach regelmäßig da vorbeikommen. Eben, sind das dann inzwischen auch bekannte Gesichter und so? Freut man sich dann immer, um die dann wieder zu sehen?
Also ja, im Prinzip schon. Einige erkennt man dann tatsächlich wieder, wobei ich mich selber auch persönlich schwer tue mit Gesichtern manchmal. Also bei denen, die dann wirklich schon zum dritten, vierten Mal kommen und das so in regelmäßigen Abständen von einem halben Jahr oder Jahr, da merkt man es dann schon, hey, der war doch schon mal hier und schön, dass er wieder da ist. Also ja, auch das ist so ein kleines Erfolgserlebnis einfach, dass das Leute wirklich zu ihrer Routine machen und bewusst und informiert eben auch auf ihre sexuelle Gesundheit achten.
Genau. Ihr habt ja eben mehrere Angebote, auch mehrere kleinere Gruppen, die sich treffen und so. Habt ihr dann auch sowas wie eine AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen-Gemeinschaft, also so im großen Rahmen? Oder bleibt das meistens mehr in diesen kleineren Gruppen?
Also es bleibt eher in den kleineren Gruppen, würde ich sagen. Theoretisch sind wir ja ein Verein. Also das heißt, es gibt auch die Vereinsmitglieder, auch Vereinsversammlungen. Aber tatsächlich sind die meisten eher Fördermitglieder. Also da gibt es keine großen Vereinsveranstaltungen oder ja, also solche Treffen. Und die Gruppen, die sich bei uns treffen, die sind tendenziell ja eher unabhängig von uns. Also die treffen sich bei uns, aber ja, also so gesehen, ja, eine wirkliche Community sozusagen gibt es, also eine AIDS-Hilfe-Community in dem Sinne gibt es vielleicht nicht. Aber in den einzelnen ehrenamtlichen Gruppen zum Beispiel, also auch die Lust-Gruppe beispielsweise, die Lust-Partys organisiert, das ist schon so eine kleine, ja, fast Familie, würde ich sagen.
Schön. Dann wollte ich noch eine letzte Frage, eine Sache, ja, fragen. Und zwar, ich wohne nämlich relativ nah an der AIDS-Hilfe und ich laufe da oft vorbei und dann sehe ich immer wieder euren Kaffeestand. Magst du mal kurz was dazu erzählen?
Also wir haben regelmäßig eben am Mittwochnachmittag unser Café Rote Schleife. Das ist im Prinzip aus einem Selbsthilfeprojekt entstanden und soll eben einfach ein offenes Café der Begegnung sein sozusagen. Das heißt, da backen Leute, die wir betreuen, selber Kuchen und auch Leute, die bei uns angedockt sind, also müssen nicht unbedingt immer Betreute sein, ja, bedienen dann während des Cafés. Und also das ist im Prinzip ja selbstgebackenes von uns für alle im Prinzip und alles auf Spendenbasis. Also kann man gerne auch einfach mal so reinschneiden, sich ein Stück Kuchen und einen Kaffee holen, vielleicht mit Leuten ins Gespräch kommen und ja, auch einfach mal reinschnuppern in die AIDS-Hilfe. Also wenn es interessiert, auch fragen, was es so gerade ansteht, was es so gerade an Aufgaben gibt. Natürlich auch, ob man helfen kann. Also das ist egal welches Thema, man kann einfach reinschneiden und losfragen. Also auch dazu ist das Café da.
Fand ich auf jeden Fall immer eine sehr, sehr coole Aktion. Habe ich jetzt schon öfter mal gesehen. War auch das eine Mal ganz kurz dann da, aber musste dann auch weiter, weil ich dann noch Uni hatte. Aber auf jeden Fall fand ich richtig, richtig cool. Und ja, eine sehr effektive Methode, um halt auch mit Leuten irgendwie in Kontakt zu treten. Eben, weil man halt einfach nur spontan gerade vorbeigelaufen ist.
Ja, sehr schön. Freut mich.
Ja, tatsächlich war es das dann auch schon so ein bisschen von meiner Seite an Fragen. Hast du sonst noch einen letzten Input, den du gerne mal so mitgeben möchtest, oder?
Also ich würde zumindest jetzt einfach schamlos die Gelegenheit nutzen, weil wir so kurz vor dem Welt-AIDS-Tag stehen. Da ist natürlich immer besonders wichtig, die Botschaften zu HIV, die noch immer viel zu wenig Leute einfach wissen, dass einfach der aktuelle Stand ist, HIV ist behandelbar. Es ist, wenn man es weiß, wenn man Zugang zu den Medikamenten hat, und das haben wir hier in Deutschland, also die Krankenkassen zahlen das alle, dann kann man das perfekt kontrollieren. Man kann genauso alt werden wie alle anderen. Man kann alle Berufe ausüben. Man kann als Frau auch schwanger werden und also ja, Kinder haben, Familie haben, ohne irgendwen zu gefährden. Und ganz wichtig ist, wer in Therapie ist, wer ein paar Monate die Medikamente nimmt, der kommt unter die sogenannte Nachweisgrenze. Das heißt, die Viren im Körper werden so wenige, dass man sie nicht mal mehr nachweisen kann. Und dann sind diese Personen auch nicht mehr ansteckend, selbst wenn sie Sex ohne Kondom haben, selbst wenn sie ein Kind zeugen wollen. Also egal wo und wie, therapierte HIV-Positive sind nicht mehr ansteckend. Das ist ganz wichtig und es gibt einfach keinen Grund, da noch irgendwie Vorurteile oder ein Stigma dagegen zu haben.
Oder Angst davor zu haben.
Oder also Angst oder zu diskriminieren, zu mobben an der Arbeit oder was auch immer.
Also ja, beschützen soll man sich ja trotzdem weiterhin noch, weil nicht infiziert ist trotzdem besser als infiziert. Aber auch wenn infiziert, ist das Leben immer noch, also geht normal weiter, außer dass man halt Medikamente nehmen muss.
Richtig. Also es ist, Stand heute, immer noch eine lebenslange Therapie. Also man kann es noch nicht heilen. Aber wenn so eine Therapie gut eingestellt ist, heißt es eine Tablette am Tag. Und das ist ehrlich gesagt das Niveau, das tatsächlich auch Leute mit Bluthochdruck haben, das Asthmatiker haben, das andere chronische Erkrankungen haben. Auf dem Niveau bewegt sich auch HIV heutzutage.
Das ist richtig Hammer.
Absolut.
Darüber freuen wir uns. Ja, ganz lieben Dank dir, dass du ins Studio gekommen bist und mit mir ein bisschen nochmal geredet hast und einfach mal so ein bisschen erzählt hast, was ihr denn so als Verein alles hier anbietet in Tübingen. Finde ich auf jeden Fall alles richtig stark, richtig cool, dass ihr hier seid, dass ihr auch vieles, ja, also auch altersgetreu euch immer anpassen könnt, mal wenn es, ob es mit Kindern reden ist oder ob es mit Studenten, jungen Teenagern, Erwachsene, Auszubildende oder eben Ältere, die man jetzt eventuell auch so langsam dann auch wieder betreuen muss. Finde ich richtig cool, dass ihr euch eigentlich in allen Bereichen präsent macht und Unterstützung zeigt. Nochmal riesen, riesen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
Ja, gut. In der nächsten Folge haben wir tatsächlich, was für mich das persönliche Highlight ist, einen Gast, den ich tatsächlich sogar in der AIDS-Hilfe in Tübingen besuchen werde. Und zwar haben wir eine HIV-infizierte Person, die sich bereit erklärt hat, mit mir über seine Geschichte zu reden und ja einfach so ein bisschen so sein Leben mit HIV zu schildern. Und ich freue mich da enorm drauf und würde mich dann auch natürlich riesig freuen, wenn wir jetzt eben den ganzen Podcast immer über das Thema gesprochen haben und jetzt dann auch mal tatsächlich mit einem Menschen sprechen, den das auch sein Leben lang begleitet. Also bis dann. Tschüss.
Das war der Radio-Podcast »Heute ist es vergessen« – die AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen von Sonja Sieburg. Sie sprach mit Roland Fritsch von der Tübinger AIDS-Hilfe. Das nächste Stück hat eine sehr interessante Geschichte, die ihr nach dem Song hören werdet. Hier kommt »The Show Must Go On« von Queen.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I
Ihr habt gehört The Show Must Go On aus dem Jahr 1991 von Queen. Ein Song mit einer bewegten Geschichte. Das Lied erzählt von Freddie Mercurys Umgang mit seiner AIDS-Erkrankung, die zu diesem Zeitpunkt schon weit fortgeschritten war. Als kleine Info am Rande, den Song nahm Freddie Mercury kurz vor der Veröffentlichung des Albums Innuendo im Februar 1991 auf. 9 Monate nach der Veröffentlichung starb Freddie Mercury an den Folgen der Autoimmunkrankheit. Trotz seiner körperlichen Schwäche hat er den Song mit einer beeindruckenden Kraft gesungen, um zu zeigen, dass er sich von der Krankheit nicht unterkriegen lässt. Dieser Kampfgeist gilt als legendär. Deshalb finde auch ich, The Show Must Go On ist ein starkes Symbol für Mut, Durchhaltevermögen und Leidenschaft, gerade in den Momenten, in denen alles unsicher scheint. Es ist ein Lied, das einen daran erinnert, nicht aufzugeben und weiterzumachen, egal wie groß die Hindernisse sind. Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung Die AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen. Zu Gast bei Sonja Sieburgs Radio-Podcast über AIDS war Roland Fritsch von der AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen. Heute haben wir viel über die wertvolle Arbeit erfahren, die sie für Menschen mit HIV und AIDS leisten. Sie kümmert sich aber nicht nur um diese Themen, sondern ist auch eine Anlaufstelle für die queere Community aus der Umgebung. Dabei leistet sie noch Aufklärungsarbeit in Schulen. Die engagierte Arbeit der AIDS-Hilfe zeigt uns, wie wir als Gesellschaft mehr Verständnis und Mitgefühl füreinander aufbringen können. Wie wichtig Aufklärung, Unterstützung und das Überwinden von Stigmatisierungen sind, ist uns heute bewusst geworden. Gerade bei Themen, die auch heute noch viel zu oft im Verborgenen bleiben. Bleibt informiert, bleibt empathisch und denkt daran, wir können alle unseren Teil dazu beitragen, dass HIV und AIDS nicht nur medizinisch, sondern auch gesellschaftlich ein Stück mehr enttabuisiert werden. In der nächsten Folge werden wir über das Leben mit der Krankheit AIDS und HIV aus Sicht von einem Betroffenen reden. Deshalb seid gespannt auf die nächste Folge von Heute ist es vergessen von Sonja Sieburg, entstanden im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Fach Medienwissenschaft. Weitere Infos zur AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen findet ihr unter aidshilfe-tübingen-reutlingen.de. Schaut auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei unter mikro-europa.de. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. An den Reglern saß heute Levi Schuffert, Redaktion Ulrich Hegele. Vom Mikrofon verabschiedet sich Isabel Füssel. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal hier bei Radio Mikro Europa auf 96.6.